Liebe Geschwister und Freunde, das Thema heute Vormittag ist einfacher und leichter als das Thema gestern Abend. Vielleicht ist es sogar zu leicht, sodass Sie sagen, weshalb komme ich überhaupt? Das weiß ich doch längst. Es geht um Wesen und Kampf des Glaubens und wir wollen im ersten Teil der Frage nachgehen, was ist Glaube? Was Sie wahrscheinlich alle längst wissen. Und zweitens wollen wir uns den Glaubenskampf etwas anschauen in Hebräer Kapitel 11. Das ist ja das Kapitel, was es mit Glaubenskampf in besonderer Weise zu tun hat. Siege, großartige Siege oder aber auch Niederlagen, Sieg in der Niederlage, Hebräer Kapitel 11. Ein Schlüsselwort möchte ich voranstellen. Der Glaube ist der Schlüssel zu allen göttlichen Segnungen. Alles, was uns Gott anbietet in der Schrift, erlangen wir durch Glauben, nur durch Glauben. Ohne Glauben können wir es nicht erlangen. Ob es geht um Rettung oder Rechtfertigung, Sohnschaft, Kindschaft, Gabe des Heiligen Geistes, ohne Glauben haben wir nichts. Ich möchte mal zu Anfang einige Verse vorlesen aus Hebräer Kapitel 11. Es ist jedem freigestellt und wird herzlich empfohlen, zu Hause noch einmal das ganze Kapitel im Zusammenhang zu lesen. Ich nehme jetzt nur einige Teile heraus. Zunächst einmal Vers 1 und Vers 6 und Vers 8. Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Dann 17 bis 19, da geht es auch weiter um den Abraham. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, geprobt, getestet, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er urteilte, indem er den logischen Schluss zog, dass Gott auch aus Toten zu erwecken vermöge, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. 23 bis 27, jetzt kommt Mose dran. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Oder wie man auch übersetzen kann, er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Nun noch ab Vers 32. Das klingt ganz modern, das könnte ein heutiger geschrieben haben. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen. Das sagen wir doch heute dauernd. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Das Wort habe ich sogar schon von Ruheständlern gehört, die doch eigentlich Zeit haben sollten, vor allem viel Zeit für Gottes Wort. Und ich habe immer mal Zeit für einen Tag, wo ich gar nichts tue, wie zum Beispiel morgen, na vielleicht tue ich doch ein wenig. Und ich habe immer Zeit, einen Tag zum Wandern mir vorzusehen im Laufe einer Woche, vielleicht übermorgen wieder. Denn die Zeit würde mir fehlen. Heute sagen einem schon die Enkel, Großvater, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Sie kommen, um zum Geburtstag zu gratulieren, aber sie setzen sich gar nicht erst, weil sie ja doch in 2 Minuten weg müssen. Denn sie müssen Klavierunterricht nehmen oder geben. Einer meiner Enkel gibt ja bereits Unterricht. Und habe keine Zeit, habe keine Zeit, habe keine Zeit. Hier schreibt der Apollos, von dem man meint, er habe den Hebräerbrief verfasst oder wer immer es nun auch war, die Zeit würde mir fehlen. Wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, ja, lieber Apollos, das verstehe ich gut, denn dann müsstest du ja ganze Kapitel des Alten Testamentes zitieren, die ganze Lebensgeschichte des David aufrollen. Das würde ja viele Kapitel der Bibel füllen, dann hätte der Hebräerbrief 30 Kapitel mehr, als er hat. Kirchenrat Zeilinger aus Karlsruhe ist der Meinung, dass vielleicht Apollos diesen Brief verfasst habe. Apostel Paulus selber kann es nicht sein, wegen einer Bemerkung vorne im dritten oder zweiten Kapitel. Aber einer, der Paulus nahe stand, wahrscheinlich Apollos wegen seines glänzenden Griechisch, das vielleicht das glänzendste ist im ganzen Neuen Testament, rein sprachlich beurteilt. Aber das ist eine zweitrangige Frage, da lohnt ein Streit nicht, man kann es nicht mit Sicherheit behaupten. Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich von all denen erzählen wollte. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Klingt alles sehr gut. Frauen erhielten sogar ihre Toten durch Auferstehung wieder. Was für herrliche, positive Glaubenserfahrungen. Aber nun kommen zwei Worte, die sollen wir nicht überlesen in Hebräer 11. Andere aber, 35 Mitte und 36 noch einmal. Andere aber, jetzt kommt die andere Art von Glaubenssieg. Sieg im Unterliegen, festhalten an Gott und seiner Treue, auch wenn man gar nichts spürt, ja nicht nur gar nichts spürt, sondern Schreckliches erfährt. Andere aber wurden gefoltert. Richard Wurmbrand, gefoltert für Christus. Das Buch hat vor Jahrzehnten eine riesige Auflage im Aussaat Verlag erlebt. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Dazu hat einmal Bruder Karl Geier geschrieben, wenn sie nicht ohne uns vollendet werden sollen, was heißt denn das? Dann werden sie mit uns zusammen vollendet oder sogar durch uns zur Vollendung gebracht. Was ist Glaube? Nun, in manchen Liederbüchern können Sie da eine Menge von Definitionen finden, was Glaube sei. Ich habe da manches gefunden in dem Liederbuch Lobgesänge der Gemeinde aus dem Paulus Verlag und auch im Philadelphia Liederbuch habe ich mal nachgeschaut und sicher auch in dem Liederbuch, das Sie vor sich haben. Es gibt so mancherlei Definitionen. Wenn wir auf einer Freizeit beieinander wären, könnte man ja mal etwas machen. Ich würde Zettel verteilen, so viel als Leute da sind, und würde sagen, also schreiben Sie mal über Nacht. Abends würde ich das sagen, schreiben Sie mal über Nacht auf. Glaube ist. Was fällt Ihnen dazu ein? Glaube ist. Am anderen Morgen sammeln wir die Zettel wieder ein. Sicher würde auch jeder unter uns da irgendeine Antwort finden. Glaube ist. Und dann wäre es mal interessant, dann könnte man das mal alles vorlesen am anderen Tag. Glaube ist, es gibt eine Menge Definitionen, eine habe ich vorhin genannt, Glaube ist der Schlüssel zu allen göttlichen Segnungen. Was ist Glaube? Es heißt ja hier in unserem Kapitel Hebräer 11 im 6. Vers, wer Gott naht, muss glauben. Das kann man falsch verstehen und falsch akzentuieren. treiben Sie keinen Missbrauch mit diesem Wort. Sagen Sie nicht zu Ihrem Kind oder Enkel mit drohend erhobenem Zeigefinger, das musst du aber glauben, das musst du aber glauben. Wir sind eine christliche Familie und das gehört sich für uns, das musst du glauben, du willst doch schließlich Christ sein. So geht das nicht. Wir verfügen nicht über den Glauben, er ist Gottes Wirkung, wie wir gleich noch hören werden. Wer Gott naht, muss glauben, das ist nicht ein Gesetz vom Sinai, das musst du aber, wehe, wenn du das nicht glaubst, so geht's nicht. Sondern das ist eine innere Gesetzmäßigkeit. Wer Gott naht, muss glauben, zunächst einmal, dass er überhaupt da ist. Wenn jemand zu Gott naht, das wäre ja sinnwidrig, Gott zu nahen, wenn man überzeugt ist als Atheist, den gibt es gar nicht. Also gestern habe ich mich Siegen genähert, Weidenau genaht. Und das tat ich in einem bestimmten Glauben. Wer Weidenau naht, muss glauben, dass es ist. Ich habe also unterwegs ständig geglaubt, dass es Weidenau gibt und auch Siegen gibt. Wenn ich das nicht geglaubt hätte und wäre vom Gegenteil überzeugt, ich wäre nicht bis hierher gefahren. Oder ich hätte Wolfgang Jugel im Sauerland mal besucht oder wäre nach Lüdenscheid oder in meine rheinisch-westfälische Heimat gefahren. Ja, vielleicht. Wer Weidenau naht, muss glauben, sonst ist es doch sinnlos, dass so etwas existiert und dass keine Lüge auf der Landkarte ist. Wer Gott auch nur sucht und ahnungsvoll ihm begegnen will, der muss wenigstens ein Ahnen haben und ein Suchen und ein Hoffen, dass er da ist. Und dazu kommt ein zweites, dass es sich lohnt, mit ihm Kontakt aufzunehmen, dass er denen, die ihn sucht, ein Belohner sein wird. Nun will ich Ihnen mal 8 Dinge vorlesen, die ich mir mal aufgeschrieben hatte, schon in alter Zeit. Ich habe sie jetzt noch einmal überarbeitet. 8 Punkte. Was ist Glaube? Was ist das Wesen des Glaubens? Erstens, der Glaube stützt sich aufs Wort. Du hast gesagt. Der Glaube, mit dem wir es heute Morgen hier zu tun haben, ist ja nicht so, wie wenn man sagt, ich glaube, dass es morgen schönes Wetter gibt. Oder der Glaube irgendeines Philosophen. Manche glauben an UFOs, andere glauben nicht, dass es UFOs gibt. Es sei alles nur Halluzination. Also, ich weiß es nicht mit letzter Sicherheit. Ich kann Ihnen darüber nichts sagen. Ich weiß allerdings, dass in der Endzeit da manches herunterkommt vom Himmel auf die Erde nach Offenbarung 12. Ob das schon der Anfang davon ist, was manche behaupten, ich weiß es nicht sicher. Aber die Dinge, von denen wir heute früh aufgrund der Schrift reden, die wissen wir. Der Glaube stützt sich aufs Wort. Wenn wir dieses Wort nicht hätten, dann könnten wir auch nicht von Glauben reden. Du hast gesagt. So haben immer wieder Gottes Männer im alten Bunde sich aufs Wort gestützt. Du hast gesagt. Und ich habe mich, als meine Kinder noch kleiner waren, immer gefreut, wenn sie sich auf eine Verheißung des Vaters gestützt haben. Wenn die Kinder sagten, du hast aber gesagt, du bringst mir von der Reise eine Tafel Schokolade mit. Du hast aber gesagt, ich darf heute mit. Das ist schön, wenn sich Kinder auf ein Verheißungswort der Eltern stützen. Und bitte enttäuschen Sie die Kinder nicht. Wir dürfen da keine Fehler machen. Seit ich den 60. Geburtstag hinter mir habe, erlaube ich mir gelegentlich auch über Erziehungsfragen zu reden. Vorher habe ich mich das nicht getraut. Also sagen Sie den Kindern nie eine Verheißung, ich verspreche dir das und das, morgen kriegst du das und morgen sagst du, wie die Politiker nach der Wahl, ach, was soll mein Geschwätz von gestern. Nein, so geht das nicht, sondern da schulden Sie dann dem Kind bitteschön eine Erklärung. Man kann ja manchmal seine Verheißung nicht erfüllen. Gott kann es immer, aber wir können es manchmal nicht. Und da müssen Sie wirklich sagen, liebes Kind, lieber Junge, liebes Mädchen, lieber Enkel, aus dem und dem Grunde ging das jetzt nicht, aber ich werde dich schon auf andere Weise entschädigen. Der Glaube stützt sich aufs Wort. Du hast gesagt, wie das zum Beispiel der Mose einmal tut in 2. Mose 32. 2. Mose 32. Tanz ums goldene Kalb. Brenzlige Situation in der Geschichte Israels. Lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen, sagt Gott zu Mose, 2. Mose 32, 10. Und dann betet dieser Mose ein überaus kühnes Gebet, indem er Gott erinnert an sein Werk, seine Ehre, sein Wort, seinen Schwur. das ist doch deine Sache. Die Sache ist dein, an der wir stehen. Die Sache ist dein. Nicht wir haben eines Tages die Idee entwickelt, ach, es wäre doch mal schön, wir wollen mal ein Christentum entwickeln. Oder wir wollen mal dies und jenes auf die Beine stellen. Das hat nicht Verheißung, aber Gott ist der Initiator der ganzen großen Sache, die sich Gemeinde Jesu auf Erden nennt und auch der ganzen großen Sache, die sich nennt Geschichte Gottes mit Israel. Er ist der Initiator. Gott hatte zwar zu Mose gesagt, Vers 7, sieh mal, was die da treiben. Ich sag's in meinen Worten. Geh, steig hinab, dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Mose aber dreht in unglaublicher Kühnheit den Spieß herum und sagt in Vers 11, wozu, o Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Du bist der Initiator, nicht ich habe den Anfang gemacht, du hast mich berufen. Du hast die Gesamtverantwortung und außerdem hast du dir mal überlegt, o großer Gott, was das für einen Eindruck macht auf die Gegner Israels, auf die Ägypter, wenn du nicht weiterkommst mit deinem Volk. Unglaublich kühn. Die Ägypter werden deine Motive völlig missverstehen. Die Ägypter werden sagen, das ist mal ein Gott Israels, der führt sie freundlich heraus und hat dabei ein ganz, ganz schwarzes Motiv. Ich führe sie heraus, damit sie in der Wüste in noch schlimmerer Weise umkommen, als es in Ägypten je möglich war. In böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen. Das werden die Ägypter dann sagen. Und dann sagt er, Vers 13, denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast. Du hast gesagt, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und so weiter und so weiter. Du hast geschworen, du hast gesagt. Gottes Werk, Gottes Ehre, Gottes Schwur, Gottes Wort, daran erinnert der Mose. Du hast gesagt, so dürfen wir es auch tun im Gebet und Gott seine eigenen Verheißungen vorhalten. Gott hat dem Mose dieses kühne Gebet überhaupt nicht übel genommen, sondern es wurde sofort erhört. Solche kühnen Gebete sind Gott lieber als unser vielleicht manchmal so ichbezogenes Gejammer. Du hast gesagt, Herr, steh zu deinem Wort. Allerdings können wir uns da nicht jede beliebige Verheißung aus der Bibel nehmen. Davor möchte ich warnen, sondern nur Verheißungen, die für die Jetztzeit, für heute, für die Gemeinde Gottes auch gültig sind. Wir können nicht sagen, Herr, in deinem Worte steht, siehe, ich mache alles neu. O Herr, wie sieht's in der Welt aus? Mach das bitte ab morgen früh, 6 Uhr, schlagartig, alles neu. Ich bitte dich darum, du hast es ja gesagt. Nein, nein, so geht das nicht. Was heute dran ist im Zeitalter der Gemeinde, Herr, schenke Vergebung der Sünden, schenke Reinigung, mach mich zum Segen, lass deine Gemeinde wachsen, lass den Dienst gesegnet sein. Und dann gibt es ja auch noch Verheißungen, Gebete, wo wir dazu sagen müssen, wenn es dein Wille ist. Und andere, da brauchen wir das nicht hinzuzufügen. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Zweitens, der Glaube gehört zu den Dreien, die da bleiben. 1. Korinther 13, Vers 13. Da werden uns drei Dinge genannt, die da bleiben. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und zwar im Unterschied zu den sogenannten Charismata, von denen Paulus schreibt, 1. Korinther 12 und 14, Gnadengaben gehören eben nicht zu den Dingen, die bleiben. Die Gnadengaben vergleiche ich Werkzeugen, die man nach getaner Arbeit auf die Seite legt, wenn das Werkstück fertig ist. Glaube aber, Hoffnung und Liebe bleiben. Jetzt habe ich mal eine Frage. Heute ist so viel von Gleichberechtigung die Rede. Alles gleich, alles gleich, alles gleichberechtigt. Sind diese drei Stücke gleich oder gibt es da ein Größtes? Und wenn ja, was ist das Größte? Weiß man das im Siegerland? Die Liebe, die Liebe. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und ich könnte weiter fragen, warum ist denn die Liebe größer als Glaube und Hoffnung? Da will ich mal gleich die Antwort selber geben, weil die Liebe Gottes Wesen ist. Sie ist sein Wesen schlechthin. 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Gott ist Liebe. Auch dann, wenn er zürnt, auch dann, wenn er richtet, auch dann, wenn er zu nichts macht, vernichtet um aus dem zu nichts gewordenen etwas Neues und Besseres zu machen. Der Glaube gehört zu den Dreien, die bleiben. Es wird immer etwas zu glauben und immer etwas zu hoffen geben. Auch wenn es heißt, Gott wird sein Alles in allem, dann ist er am Ende in gewissem Sinn, aber auch wieder in einem neuen Anfang. Der Lebensmehrung wird kein Ende sein. Immer dürfen wir glauben, vertrauen. Immer gibt es Hoffnung bei Gott. Drittens. Der Glaube ist laut Paulus immer Herzensvertrauen. Glaube ist Vertrauen. So sagen ja auch manche Bibelübersetzer, setzen für Glaube einfach Vertrauen. Wenn man aber immer nur für Glaube Vertrauen übersetzt, bin ich auch wieder nicht befriedigt. Das Wort Glaube ist mir auch ein wertvolles Wort. Also man kann oft Urtextworte nicht einfach immer nur mit einem deutschen Wort wiedergeben. Der Inhalt von Pistis ist vielschichtig. Herzensvertrauen jedenfalls ist gemeint, nie ein bloßer Kopfglaube. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Römer 10, Vers 10. Und so hat der Bruder Karl Geier seinerzeit formuliert, der Glaube ist die Trauung des Gottesgeistes mit dem Menschengeist. Glaube ist die Trauung des Gottesgeistes mit dem Menschengeist. Ein verbindliches Ja, wie vor dem Standesamt, sofern Sie sich da überhaupt noch blicken lassen möchten. Glaube ist die Trauung des Gottesgeistes mit dem Menschengeist. Ein verbindliches Ja. Heute haben wir den großen Trend der Unverbindlichkeit. Alles unverbindlich, alles mal schmecken, alles mal ausprobieren. Und nachher kann man ja immer noch überlegen, was man macht. Hebräer 6, 4 bis 6 lesen wir von den Abfallkandidaten, wie ich sie nenne. Das sind Leute, die sind immer nur beim Probieren. Ich habe neulich irgendwo gesagt und sag's auch hier, wenn Sie mal hergekommen sind heute früh, um zu probieren, um zu schmecken. Also wie ist da die Atmosphäre? Und was ist das für ein Mann? Was hat er zu sagen? Herzlich willkommen, herzlich gegrüßt. Ich möchte nur vor einem warnen, dass wir in unserem inneren Leben oder Gemeindeleben oder unserem Benehmen innerhalb der Gemeinde Gottes immer nur die Schmeckenden und Probierenden sind. Vielleicht wird dann aus dem bloßen Schmecken und Probieren auch noch ein Kritisieren. Dass wir nur schmecken, nur probieren, aber uns nicht entscheiden, so können wir es auf die Dauer Gott und Christus gegenüber nicht machen. Also nochmal, wenn Sie erstmal schmecken wollen, Gottes Wort, probieren wollen, was ist das überhaupt Atmosphäre des Heiligen Geistes? Was ist das überhaupt Bibelwort? Was ist das überhaupt biblischer Glaube? Herzlich gegrüßt. Nur auf die Dauer müssen wir aus dem Stadium des nur Erleuchtetseins herauskommen. Hebräer 6, 4 bis 6, Abfallkandidaten. Wer kann abfallen? Ich möchte antworten, derjenige kann abfallen, der die Brücke nicht hinter sich abgebrochen hat, der immer nur schmeckt und probiert, der nur erleuchtet ist. Und von solchen redet hier der Hebräerbrief. Es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, und unmöglich heißt immer in Klammern unmöglich für uns Menschen. Gott sind alle Dinge möglich. Es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Da steht aber im griechischen Urtext nicht der Artikel des Heiligen Geistes, da steht nur Heiligen Geistes, so wie der Herr Jesus seine Jünger einmal anhauchte und sagte, nehmet hin Heiligen Geist, ohne Artikel. Das war auch eine Probepackung, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ein Vorschmack, aber noch nicht der Heilige Geist, wie er dann an Pfingsten kam. Also auch das im Sinne von Schmecken und Probieren. Die himmlische Gabe geschmeckt, Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, alles nur geschmeckt, probiert und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Das kann also dann Fälle geben, wo ein Mensch die Gerichtswege Gottes durchlaufen muss und vorher in diesem Leben nicht mehr zurechtkommt. Aber da wollen wir bitte nicht urteilen. Das steht uns nicht zu. Wir wollen nicht sagen, der oder jener ist nicht mehr zu retten auf Erden. Das wollen wir bitte nicht tun. Ich wollte sagen, es gibt Leute, die schmecken, probieren und sich nie festlegen. Ach, was haben doch manche 15-Jährigen schon für ein Urteilsvermögen. der Pastor ist noch liberaler wie jener Pastor. Und der Bruder ist etwas besser wie jener, der aber folgende Fehler macht und so weiter. Oh, das können Ihnen doch manche 14- bis 16-Jährigen wunderbar am Mittagstisch erzählen, weil sie es von den Eltern ja ständig gehört haben. Und die kennen sich auch in der Bibel aus. Aber wenn ein solcher Mensch, ein junger oder auch ein älterer, sich nie festgelegt hat, sich nie entschieden hat, dann hilft ihm alle Bibelkenntnis nichts. Und wenn er die 12 kleinen Propheten so auswendig runterschnurren kann, das nützt alles nichts, wenn du nicht wirklich dich entschieden hast. Mit Gott können wir keine Spielchen spielen. Herzensvertrauen, Glaubenshingabe, verbindliches Ja, nur das ist Glaube. Und wer es noch nicht getan hat, möge es heute noch tun, dass er einmal zum Herrn Jesus sagt, sei du mein Herr und mein Heiland ab heute. Dazu ermuntere ich immer wieder, denn mit Probepackungen allein kommen wir im Glaubensleben auf die Dauer nicht aus. Viertens, der Glaube ist eine Wirkung Gottes. Johannes 6, 29, das ist für mich eine frohe Botschaft, eine Erleichterung. Das ist Gottes Werk, dass ihr glaubet, sagt dort der Herr Jesus seinen Jüngern aus Israel. Eine Wirkung Gottes, Johannes 6, 29. Also wir haben den Glauben nicht in der Hand, wir können ihn nicht machen. Ich kann, wie ich schon sagte, zu keinem Menschen sagen, das musst du aber glauben. Das klingt ja so, als hätten wir es doch in der Hand. Nein, wir haben es nicht in der Hand. Ich kann höchstens sagen, wenn du merkst, dass Gottes Wort dich ruft und Gottes Geist dich zieht und der Herr an der Arbeit ist bei dir, dann widerstehe diesem Rufen und ziehe nicht, sondern dann folge dem und dann schenkt dir der Herr die Gnade des Glaubens. Es ist eine Wirkung Gottes, aber wiederum eine, die uns nicht im Schlaf überfällt und automatisch mechanisch geschieht, sondern wo wir hellwach dabei sein müssen. Ich habe im letzten Heft Gnade und Herrlichkeit, falls Sie es gelesen haben, wenn Sie es abonniert haben, etwas über den sogenannten Toronto-Segen geschrieben. War mir interessant, dass Preises Morgner, den gibt's doch hier im Siegerland, ja, gesagt hat, das ist ja Gotteslästerung, wenn man solche Phänomene dem Heiligen Geist zuschreibt. Und da fand ich ein Zitat in Licht und Leben oder auch Ideaspektrum oder sogar in beiden. Da fand ich ein Zitat. Das lautete etwa so, widerliches Schreien, hinfallen, rückwärts stürzen, lautes Lachen, Schreien, Weinen. Aus welcher Quelle das nun auch immer kommen mag, vom Heiligen Geist ist es jedenfalls nicht. So, und dieser Satz stammt aus der Berliner Erklärung von 1907 und Preses Morgner sagt mit Recht, wir brauchen keine neue Berliner Erklärung, die alte reicht vollkommen aus, wie sich doch die Phänomene gleichen. Ich habe darüber ja einiges auch in Gnade und Herrlichkeit gesagt und habe vor allen Dingen gewarnt vor einer geistlichen Passivität. Gehen Sie bitte nicht in Versammlungen, wo Ihnen gesagt wird, geben Sie an der Garderobe außer Mantel und Hut auch gleich Ihr kritisches Denken und Prüfen mit ab. Bitte nicht kritisieren, bitte nicht nachdenken. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Sie mich gelegentlich kritisieren. Allerdings ist mir liebevolle Kritik lieber als bösartige, wo einer nur Recht haben will. Jedenfalls, Sie müssen überhaupt nicht Ihr kritisches Denken abgeben. Wie sagte Bruder Adolf Heller? Hütet euch, etwas von dem, was ich heute hier sage, anzunehmen oder abzulehnen, ohne es an der Schrift geprüft zu haben. Unser Verstand ist herzlich eingeladen, mit hier hereinzukommen jedes Mal, aber nicht als der Chef. Der Verstand ist nicht der Chef. Wohin man dann kommt, zeigt die liberale Theologie, wenn der Verstand der Herr im Hause ist. Oh nein, der Glaube ist der Herr, der Herr ist der Herr, das Wort ist der Herr und der Verstand ist eingeladen mitzukommen in dienender Funktion, um sich zu erleuchten lassen durch Wort und Geist. Hüten Sie sich vor jeder Passivität. Ich habe geschrieben im letzten Heft Gnade und Herrlichkeit, unser Geist soll eins werden mit Gottes Geist, aber doch nicht unser schläfriger und passiver Geist, sondern unser aktiv forschender, suchender, liebender Geist, der soll eins werden mit dem Geiste Gottes. Der Glaube ist die Trauung des Gottesgeistes mit dem Menschengeist. Das war also das dritte und das vierte, der Glaube ist eine Wirkung Gottes, bei der wir dabei sein müssen, aktiv, liebend. Dankbar. Fünftens, wo Gnade und Glaube sich begegnen, kommt es zur Rettung. Gnade und Glaube, Die zwei haben miteinander zu tun. Die zwei gehören zusammen nach Epheser 2, Vers 8. Dann gibt's Rettung. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Gnade ist immer eine Bewegung von oben nach unten. Ich habe es schon oft gesagt. Die Herabneigung des großen Gottes zum armen, verlorenen Geschöpf. Und der Glaube nimmt das, was mir da von oben entgegenkommt. Wo die zwei sich begegnen, geschieht Rettung. Sechstens, ich habe es gerade eben schon angesprochen, Glaube ist eine aktive Erwartungshaltung und ein aktives Nehmen dessen, was Gott gibt und somit der Schlüssel zu allen geistlichen Segnungen. Ohne Glauben läuft nichts. Nur durch Glauben empfangen wir den Heiligen Geist, können wir in die Nähe Gottes kommen, bis hin zur Innewohnung Jesu in unseren Herzen, dass der Christus durch Glauben in euren Herzen wohne. Epheser 3, Vers 17. Wie soll der Christus wohnen können in einem Herzen, das voller Misstrauen ist? Das sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Ich weiß nicht, ob die Bibel stimmt. Was ist denn das für eine Mischung von Gottes und Menschenwort? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und gibt es diesen Christus? Und will der wirklich wohnen? Ist der wirklich auferstanden? Sitzt der wirklich zur Rechten Gottes? Kommt er in mein Herz? Nein, der Christus wohnt durch Glauben in unseren Herzen. Ich wiederhole, durch den sich aufs Wort stützenden Glauben. Und dann ein siebtens, jetzt komme ich auf Hebräer 11 zurück, da haben wir ja auch eine sehr schöne Definition gleich im ersten Vers von Hebräer 11. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, lese ich hier in der Elberfelder Bibel. Das ist an der Stelle recht gut übersetzt, Verwirklichung. Wirklichmachung, Wesentlichmachung, sagte Karl Geyer. Das ist ein wenig ein schwer verständlicher Satz. Das Wort Hypostasis, was da steht, kann man sehr verschieden übersetzen. Feste Zuversicht, sagt Luther. Hypostasis ist Wirklichkeit, Wesen, Grundlage, etwas Feststehendes, ein zuversichtliches Vertrauen. Ich finde, Verwirklichung ist hier sehr fein übersetzt. Der Glaube hat die Funktion, dass er uns die unsichtbaren Dinge und zukünftigen Dinge als Wirklichkeit in unser Leben heute hereinholt, sodass wir mit diesen unsichtbaren und zukünftigen Dingen oder Wesen glauben als mit Wirklichkeiten. Wir haben es doch mit lauter unsichtbaren Dingen oder Personen zu tun. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jesus sitzen zur Rechten Gottes, Wiederkunft Christi, Entrückung, neues Jerusalem, Vollendung Israels, unser Geistleib, lauter zukünftige unsichtbare Dinge. Der Glaube macht uns diese Dinge zu einer Wirklichkeit, sodass ich mit dem auferstandenen Jesus und dem kommenden Jesus rechne und mein Leben praktisch darauf einstelle. Das ist eine ganz wichtige Funktion des Glaubens. Merken Sie sich, nehmen Sie es mit, diese Funktion des Glaubens nach Hebräer 11,1. Eine Verwirklichung, eine Wirklichmachung, Wesentlichmachung dessen, was man hofft. Ich rechne damit. Wie wenn Sie einen Kontoauszug kriegen, da sind 500 Mark plus drauf, dann können Sie eine Rechnung abbuchen lassen über 498 Mark, weil Sie ja das Guthaben haben. So rechne ich mit diesen unsichtbaren Dingen als mit Wirklichkeiten und stelle mein Leben darauf ein. Dieser Herr wird mir wirklich. Zudem kann ich reden, schon morgens, wenn ich wach werde, kaum dass ich aufgestanden bin oder schon vorher im Bett. Darf ich ihn anreden? Er ist eine Wirklichkeit. Das vermag nur der Glaube. Der Ungläubige kann das nicht. Achtens, ohne Glauben kann ich Gott nicht gefallen, wie es heißt, Hebräer 11, Vers 6. Denn das Gegenteil von Glauben ist eben Misstrauen und im Zustand des Misstrauens, voller Misstrauen, voller Zweifelsgedanken, ob es ihn überhaupt gibt und wenn es ihn gibt, was mag das wohl für ein Gott sein? Ist das ein zwiespältiges Wesen, wie die Gnostiker lehrten, wo Licht und Finsternis miteinander ringen? Ein launischer, unberechenbarer Allmächtiger, das wäre ja furchtbar. Oder was ist das für ein Gott? Nein, wir trauen seinem Wort, wir trauen der Botschaft des Evangeliums. Und nun wollen wir uns noch etwas dem Kapitel Hebräer 11 zuwenden, was uns da nun gesagt wird über den Kampf des Glaubens. Gott erzog Menschen zum Glauben und nimmt auch uns in seine Schule. Es gibt eine Glaubensschule. Die finden Sie besonders bei Abraham, 1. Mose 12 bis 22, inklusive Abschlussprüfung. Und die Abschlussprüfung für Abraham war 1. Mose 22, eine zugegebenermaßen sehr schwere Abschlussprüfung, aber er hat sie bestanden. Von Glaubenskampf und Glaubenssieg lesen wir in Hebräer 11. Ein wichtiger Ausdruck ist auch der Ausdruck Glaubensgehorsam. Wir finden ja hier in Hebräer 11, Vers 8 gesagt, dass Abraham nicht nur glaubte, sondern dann auch im Glauben gehorchte. Das ist die logische Konsequenz. Das gehört unbedingt dazu. So hat auch der Apostel Paulus seinen Römerbrief wie von einer Klammer vorn und hinten umgeben, nämlich von dem Begriff Glaubensgehorsam. Dazu hat Gott ihn beauftragt, Glaubensgehorsam unter den Nationen aufzurichten, bei dir und bei mir, bei uns, Glaubensgehorsam. Römer 1, Vers 5, Römer 16, Vers 26, Glaubensgehorsam soll er wirken. Glauben, der sich dann im Gehorsam praktisch verwirklicht. Was ist das Gegenteil von Glaubensgehorsam? Gesetzesgehorsam. Gesetzesgehorsam. Wer gesetzlich läuft, der schaut auf eine Menge von Vorschriften und versucht, sie zu erfüllen. Also die 10 Gebote oder noch viel mehr Gebote, die ich mir selber mache oder die die Kirche vorgeschrieben hat. Das und das und das, das muss ich tun und jenes lassen. Da starrt man auf eine Liste und merkt mit der Zeit, ich kann es ja doch nicht alles erfüllen. Ich versage fortlaufend. Man wird traurig statt froh. Glaubensgehorsam hingegen hat es zu tun mit einer lebendig führenden Person, auf die ich blicke, an die ich mich halte, mit der zusammen ich den Weg gehe. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn, hat wohl Luther so wunderbar formuliert. Luther ist nicht immer ganz wörtlich, aber er hat an vielen Stellen es gefühlsmäßig wunderbar erfasst und ausgedrückt, um was es im Grunde geht. Also Hebräer 11 hat es dann zu tun mit dem Thema Kampf und Leiden durch Glauben. Der aktiv siegende und der passiv duldende Glaube, der im Unterliegen dennoch siegt. Nun einiges zum Text. Blicken wir einmal kurz auf die Leute, die da angeführt werden. Einiges nehme ich heraus, nicht alles. Hebräer 11, da ist also der Abraham. Was für innere Kämpfe hatten diese Leute durchzustehen, ein Abraham, ein Mose und andere? Was für innere Kämpfe? Hätten wir das gemacht? Wir gehen doch gern auf Nummer sicher. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Ob wir uns darauf einließen? Wir buchen einen Urlaub beim Reisebüro und der Mann oder die Frau sagt im Reisebüro, hier habe ich was ganz Besonderes, Überraschungseffekt für Sie. Also setzen Sie sich mal da und dann und dann ins Flugzeug, Sie werden dann schon sehen, wo Sie landen. Also da ließe ich mich nicht drauf ein. Ich würde dann schon sagen, nein, mache ich nicht. Sagen Sie mir, wohin ich fliege. Das will ich aber genau wissen, wie man das ja normalerweise beim Reisebüro auch erfährt. Dann und dann sind Sie da in dem Land, in Asien oder Afrika, und dann können Sie da so und so lange bleiben, das Hotelzimmer steht bereit, um die Zeit fahren Sie zurück und 15.46 Uhr sind Sie wieder in Frankfurt, Main Hauptbahnhof oder Siegen oder wo auch immer. Wir möchten es schon genau wissen, wir möchten auf Nummer sicher gehen, bis hin zur Wetterversicherung, wenn es im Urlaub zu viel regnet. Er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommt. Er vertraute dem großen Gott. Der Glaubensweg ist nicht wie eine Urlaubsreise laut Reisebüro, sondern eher wie eine Nebelwanderung. Ich gehe an der Hand des Vaters im Nebel Schritt für Schritt. Je weiter ich gehe, weicht der Nebel immer ein Stück weit zurück und ich sehe wieder etwas weiter und gehe weiter den Weg. Wir dürfen um die Ziele Gottes wissen. Die Ziele werden uns klar gezeigt. Die Ziele für seine Gemeinde, die Ziele für Israel, die Ziele für die Völkerwelt und die ganze Schöpfung. Das hat Gott in der Schrift klar gezeigt. Ziel für die Gemeinde, sie soll einmal vor dem Christus stehen, ohne Flecken und Runzel und dergleichen, voll einsatzbereit, Epheser 5. Aber wie dein und mein Weg von heute bis zu jenem Ziele hin verläuft, ob es durch Sterben geht oder ob wir die Wiederkunft Jesu leiblich erleben, Und was uns auf dem Wege noch alles begegnen wird, das wissen wir überhaupt nicht. Wir gehen aber im Vertrauen an der Hand des Vaters, unternehmen wir diese Nebelwanderung. Geh nur weiter, die Hand des Vaters hält dich fest. Dann Vers 17 bis 19 in Hebräer 11, Abschlussprüfung in der Schule des Glaubens des Abraham. 1. Mose 22. Golgatha wird ja öfter voraus dargestellt im Alten Bunde, aber in 1. Mose 22 wird Golgatha von der Seite dargestellt, was es den Vater gekostet hat, was es den Vater gekostet hat. Hier war doch der Abraham in einer ganz starken Spannung. Hier hatte er ganz starke innere Kämpfe zu durchstehen. A. Menschlich, B. geistlich, glaubensmäßig, theologisch sozusagen. Einmal menschlich, gerade den Jüngsten, der ihnen auf so besondere Weise geschenkt worden war, den soll er opfern, kann Gott so etwas verlangen? Aber dazu kam ein geistlicher, ich hätte fast gesagt theologischer Kampf. Kann denn Gott, der mir so viele Verheißungen gegeben hat und hat diese Verheißungen letztlich an die Isaak-Linie gebunden, nicht Ismael, denn Ismael werde ich auch segnen, aber meine eigentlichen Gedanken der Verheißungslinie, die laufen über Isaak. Das hat Gott doch dem Abraham vielfältig verheißen. Kann dann Gott sagen, wie die Politiker nach der Wahl, also ja, ich denke jetzt darüber anders. Das kann doch Gott nicht machen. Steht er zu seinen Verheißungen oder bricht er sie einfach? Mir sind diese Gedanken hier sehr wichtig in Hebräer 11, 17 bis 19. Das betrifft nicht nur den Abraham und das betrifft nicht nur seine Situation. Das betrifft auch andere biblische Fragen. Wird Gott einmal alle seine Ziele erreichen? Wird Gott seine herrlichen universalen Zusagen für die Schöpfung und das ganze All, wird er die auch erfüllen? Wird er einmal alles in allen sein oder behält die sogenannte ewige Pein das letzte Wort? Ich kenne Brüder und kenne Bücher und das sind nicht einmal die schlechtesten. Da sagen Brüder, da sagen, schreiben sie in Büchern, es gibt da zwei Linien, zwei Aussagereihen im Worte Gottes. Die eine Aussagereihe, universales Heil, er ist der Retter der Welt, er ist der Heiland aller Menschen, wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht und so weiter. Ich könnte Ihnen Dutzend und mehr solche Stellen sagen. Dann aber ewige Pein und Verderben vom Angesicht des Herrn und. Tja, schreiben manche liebe Brüder in ihren Büchern, was Gott einmal macht, das überlassen wir am besten ihm. Das sind Parallelen, die sich im Unendlichen schneiden. Es klingt ja alles sehr fromm. Was er mal macht, das wissen wir nicht. Das ist kein Abrahams Glaube und so denke ich nicht. Abraham hätte ja auch sagen können, also lieber Gott, jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Einerseits sagst du, durch den Isaak wirst du zu einem großen Volk und andererseits sagst du, du musst ihn schlachten als Opfer mir darbringen. Also jetzt warte ich mal ab, ich weiß nicht mehr weiter. Wenn du es willst, dann mache ich es eben. Ich will unbedingt gehorchen, aber wie es weitergeht, keine Ahnung. So hat der Abraham nicht gedacht. 1. Mose 22, 5 sagte am dritten Tage zu den zurückbleibenden Knechten mit dem Esel, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber der Knabe wollen dorthin gehen, anbeten und dann kehren wir zu euch zurück. Kehren wir zu euch zurück? Wenn er ihn doch opfern soll, hätte er nicht sagen müssen, ich komme dann wieder zu euch, ich allein. Wollte er seinen Gott nicht in ein so schlechtes Licht rücken? Hat er da so ein bisschen geschwindelt, um zur Ehre Gottes geschwindelt? Nein. Was er sich dabei gedacht hat, das sagt uns eben Hebräer 11, 19. Hebräer 11, Vers 19 ist die Erklärung für 1. Mose 22, Vers 5. Was hatte er dabei im Herzen? Er war der Überzeugung. Er zog den logischen Schluss, dass Gott ihn auch aus Toten zu erwecken vermöge. Also Abraham hatte die feste Überzeugung im Herzen gewonnen. Er kann seine Verheißungen nicht rückgängig machen. Es bleibt dabei. Und wenn er nun sterben muss, dann warte ich mal ab. Nachdem ich ihn getötet habe, gehe ich nicht gleich weg. Ich bleibe mal dort stehen, ein paar Stunden oder eine Nacht und warte und warte. Und dann kommt er wieder zu sich. Der Herr wird ihn wieder lebendig machen, auferwecken aus Toten. Und mit meinem auferweckten Isaak gehe ich dann zurück zu den Knechten und nach Hause. Denn Gott kann sein Wort nicht umstoßen. Das ist Abrahams Glaube. Und so sagen wir also im Blick auf die ganze Allgeschichte auch, Gott kann nicht die großartigen Verheißungen, die er gegeben hat für alle Menschen, für die Schöpfung, besonders durch Paulus, die kann er nicht einfach umstoßen durch Worte von der ewigen Pein, sondern dann erkennen wir, das eine ist Weg, das andere ist Ziel. Außerdem muss äonisch nicht zwingend endlos bedeuten. Außerdem hat Pein und Qual, Basanos und Kolasis im Profangriechisch eine sehr nützliche Bedeutung. Das eine ist Erziehung, Züchtigung, zwecks Besserung ist die sogenannte Pein. Und Qual, Basanos, das ist im Profangriechisch die Echtheitsprobe, etwa bei Metallen. Also das hat einen sehr nützlichen Sinn. Das hat nichts mit endloser, sinnloser Quälerei zu tun, überhaupt nicht. Und wenn man das erkennt, dann sieht man, das eine ist der Weg, das andere ist das Ziel. Gott wird nie seine universalen Heilsziele umstoßen oder unerfüllt lassen. Das Gericht ist allerdings der Weg. Alle Wege Gottes sind Gericht. Alle seine Ziele sind Heil und Herrlichkeit. Das ist Abrahams Glaube. Was für innere Kämpfe. Oder denken wir an Mose und seine Eltern. Hebräer 11, 23. Passiver Widerstand gegen die Obrigkeit. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen. Passiver Widerstand, denn die Obrigkeit hatte ja bekanntlich befohlen, dass die Knaben getötet werden müssen und nur die Mädchen dürfen leben, weil sich die Israelis zu stark vermehrt haben. Meine Frau und ich, wir haben neulich den neuen Bonhoeffer-Roman gelesen. Kelch des Zornes aus dem Brunnen Verlag, sehr lesenswert, eine tiefe innere Spannung. Ich staune, dass das eine Amerikanerin so zu Papier gebracht hat. Also kein Lebensbild, das gibt es ja schon lange von Bethge, sondern in Romanform durch ständige Unterhaltungen. Die sind natürlich frei erfunden, aber dem Sinne nach, dem inneren Wahrheitsgehalt nach sind sie schon wahr. Und in einem Roman darf man ja sowas machen. Und da wird die ganze innere Spannung deutlich und wie er von dem passiven Widerstand in den aktiven hinübergleitet, da kommen einem manche Fragen, aber das ist hochinteressant zu lesen. Können Sie in christlichen Buchhandlungen sich besorgen, der Kelch des Zornes von einer Amerikanerin, Roman über Bonhoeffer neu erschienen im Brunnen Verlag, wirklich hochinteressant. Und da kommen einem so manche Fragen bis hin zur Frage des Tyrannenmordes. Was ist die Stellung des Christen zur Obrigkeit? Professor Köberle sagte einmal auf der Langensteinbacher Höhe, im Protestantismus seit Luther hat man immer auf Römer 13 sehr geachtet, seit Untertan der Obrigkeit, Untertan, Untertan. Und so waren wir auch bei Adolf Hitler recht schön Untertan. Also das habe ich jetzt hinzugefügt, das hat nicht Köberle gesagt. Köberle sagte aber weiter, den Gegenpol zu Römer 13, den hat man viel zu wenig beachtet, nämlich Offenbarung 13 und Offenbarung 14, betet das Tier nicht an, nehmt sein Mahlzeichen nicht. Es hat ja Einzelne in Deutschland gegeben, die das durchgehalten haben, so auch Bonhoeffer, der auf keinen Fall den Führereid schwören wollte. Manche sind ja auch mit heiler Haut hindurchgekommen, obwohl sie das Mahlzeichen des Tieres niemals nahmen. Der württembergische Pietist Friedrich Meyer in Münsingen auf der Alb, von dem es heute noch Bücher gibt im Ernst-Franz-Verlag Metzingen, der Friedrich Meyer, ein Gottesmann. Ich stimme nicht mit allem überein, was er da geschrieben hat über die Offenbarung in seiner Auslegung, aber eines bleibt bestehen. Auch seine Auslegung des Römerbriefes in Gebetsform, ein tief im Glauben gegründeter Mann, von dessen Glauben man viel lernen kann. Bei ihm erschien eines Tages Dr. Paul Müller aus Stuttgart in der NS-Zeit. Und es war gerade so ein Tag, Eintopfsonntag, allgemeine Sammlung. Und die SA-Männer in ihren braunen Uniformen, die waren da überall mit ihren Büchsen und die Büchsen schetterten. Also haben sie schon gespendet, haben sie schon gespendet. Wenn man gespendet hatte, kriegte man ein kleines Abzeichen, dann hatte man seine Ruhe vor den Sammlern, schreibt Dr. Paul Müller in seiner Autobiografie. Und so habe ich auch endlich gespendet und hatte meine Ruhe und kriegte mein Abzeichen. Darauf befand sich ein ganz kleines Hakenkreuz. Mit dem erschien ich bei Friedrich Meyer in Münsingen und er sah mich und kam auf mich zu und sagte, du hast das Mahlzeichen des Tieres genommen. Da hat er wohl das Abzeichen schnell runtergenommen. Und dieser Friedrich Meyer hätte nie geflaggt, wenn im ganzen Ort Beflaggung angeordnet war, in ganz Deutschland. Aber irgendwann gab es Dinge, Situationen, wo auch die Nazis zurückschreckten, nämlich der Mann war im ganzen Dorf so beliebt, er war so beliebt, dass sie nicht wagten, ihn anzutasten. Er kam da lebend hindurch. Also, passiver Widerstand, stellen Sie sich die Eltern des Mose vor. So kleine Kinder, die haben ja eine gewisse Angewohnheit, nämlich, dass sie ab und zu schreien. Und was hat man dann mit dem kleinen Mose gemacht? Hand drauf, ein Tuch her, der muss still sein, wenn die Häscher an dem Hause vorbeigehen, das darf doch nicht herauskommen, still, still, ruhig. So eine brenzlige Situation, wie wenn ich bei meinem lieben Onkel in Mettmann im Rheinland den englischen Sender abgehört habe. Aber den Sender kann man ja leise stellen, aber so ein Kind, das ist dann schon schwierig. Passiver Widerstand. Und dann der Mose. Wir wissen ja, wie es weiterging mit der Geschichte. Das Körblein auf dem Schilf. Die Königstochter findet ihn, die Tochter des Pharao. Das heißt, dem Pharao in Maul und Nasen gegriffen, schrieb Martin Luther. Dieses großen Königstochter muss noch des Herrgotts Kindsmarkt machen. Sie findet ihn und nimmt ihn zu sich und sieht den Mose als ihr eigenes Kind groß. Und irgendwann wurde dem Mose bewusst und bekannt, du gehörst nicht zu den Ägyptern. Du gehörst auf die Seite jener elenden Sklaven. Und im Glauben bekennt er sich dazu. Er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Mose war auch ein Mann des Glaubens. Mose war auch ein Mann des Glaubens. Wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Die heilsgeschichtliche Platzierung eines Abraham und eines Mose und den persönlichen, die persönliche Herzenseinstellung. Heilsgeschichtlich gesehen ist Abraham der Mann des Glaubens, patriarchalische Glaubenshaushaltung, und Mose der Mann des Gesetzes, mosaische Gesetzeshaushaltung. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben. Aber persönlich war auch der Mose durchaus ein Mann des Glaubens. Er hätte den zeitlichen Genuss der Sünde haben können, Geld, Reichtum, Ansehen, und das alles schlägt er in den Wind und hält die Schmach des Christus für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Er hatte das innere Empfinden, es lohnt sich, wenn ich jetzt hier verzichte und stelle mich auf die Seite dieser Sklaven. Ja, und dann werden uns, wie gesagt, noch so manche Leute vorgeführt und gezeigt, wovon der Schreiber sagt, die Zeit würde mir fehlen, und mir fehlt sie auch, sagt mir ein Blick auf die Uhr, dass ich das nun alles im Einzelnen ausführe. Das sind Dinge, die uns natürlicherweise gefallen, und das gefällt mir auch natürlicherweise. Wir werden erinnert an Daniel 3 und Daniel 6, Daniel in der Löwengrube und solche Dinge, wunderbare Bewahrungen Gottes. Tausende werden fallen an deiner Seite, dich wird es nicht erreichen, das steht ja auch geschrieben. Psalm 91, der Versicherungspsalm, und um versichert, wie Robert Schad sagte, Kranken-, Lebens- und Unfallversicherungen, alles inbegriffen in Psalm 91. Diese Linie zieht sich durchaus durch die Schrift, und für solche Dinge sind wir dankbar. Wir geraten in Gefahr auf der Autobahn etwa, aber der Herr bewahrt uns. Wir haben böse Nachbarn, aber der Herr bewahrt uns. Da sind kriminelle Banden, aber uns erreicht es nicht. Wunderbar, diese Linie, die mögen wir. Andere aber. Und dann gibt es die andere Linie, die mir dem Fleische nach auch überhaupt nicht behagt und gefällt. Jetzt denken wir an die leidende und an die verfolgte Gemeinde Jesu, die es auch heute in reicher Anzahl noch gibt, Christenverfolgungen. Denken wir an China oder die Länder des Islam oder wo auch immer, wo heidnische Religionen und Kulte im Schwange sind. Andere aber wurden gefoltert. Wurmbrand, gefoltert für Christus. Ich habe seinerzeit etliche Bücher von Wurmbrand gelesen. Ich hatte auch etliche Fragezeichen. Es leuchtete mir nicht sofort alles immer ein. Zum Beispiel, wenn er schrieb, dass man bei Verhören bei Kommunisten grundsätzlich und immer lügen soll. Ich habe gedacht, muss man das? Soll man das? Vielleicht nur in Notsituationen? Naja, man kann da seine Fragen haben. Aber Bruder Heller hat einmal gesagt, das ist ein heiliger Gottes. Oh ja, ich denke, das stimmt. Was er erlitten hat, war unerhört, und er strebte danach, dass Gott ihm dennoch schenken möge die Feindesliebe. Andere aber wurden gefoltert. Naja, könnte man sagen, das ist finsteres Mittelalter gewesen. Nein, nein, nicht Mittelalter, finstere Zeit des Alten Testamentes. Heute sind wir ja wohl erzogene Zivilisten, Zivilisation, zivilisierte Menschen hier in Mitteleuropa, nicht? Da sind wir doch sehr zivilisiert und haben Bildung. Die letzten Jahre haben uns eines anderen belehrt. Ich brauche nur an Ex-Jugoslawien zu erinnern und was es sonst noch gibt, Ex-Sowjetimperium und so weiter. Immer wieder merken wir, der Mensch hat sich nicht geändert. Er ist bis auf den heutigen Tag zu solchen schrecklichen Gräueltaten fähig. Folterung muss etwas vom Schlimmsten sein, was ich mir vorstellen kann. Da ist ein schneller Tod ja noch besser. Bonhoeffer hörte aus seiner Zelle heraus die Schreie der Gefolterten. Er, der 11 Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner noch getötet wurde, dort der Befreiung jenes KZ. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Eine bessere, da denke ich, ist wohl jene gemeint, die in Matthäus 27 beschrieben wird. Viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und sie mussten nicht mehr sterben. Nach der Auferstehung Jesu erschienen sie in Geistleiblichkeit, bildeten wohl die Wolke von Zeugen, die mit ihm emporfuhr. So hat es Karl Geyer gesehen. Eine bessere Auferstehung. Verhöhnung, Geißelung, Fesseln, Gefängnis, gesteinigt, leidende Gemeinde. Ich komme zum Schluss und möchte Sie noch erinnern an etwas, was in Offenbarung 14 steht und in Offenbarung 20, die Märtyrer der letzten Zeit. In der Hitlerzeit haben manche gesagt, Herr Jesus, das ist nur äußerlich, nicht wahr? Du kennst ja mein Herz. Gott sieht ja das Herz an. Herr Jesus, du siehst da meine Hakenkreuze da und Armbinde und Mütze und was ich da so habe und Fahne. Herr Jesus, das ist nur äußerlich. Du siehst, du meiner Frau und Kinder und des Berufes willen mache ich das ein bisschen mit. Du weißt, wie ich innerlich stehe. Du siehst ja das Herz an. Ich sage das wirklich nicht von oben herunter, um mit Steinen zu werfen. Wenn ich damals Frau und Kinder schon gehabt hätte, hätte ich vielleicht ähnlich gehandelt. Wer will schon die eigene Familie in Gefahr bringen? Das hat ein Jochen Klepper nicht über sich gebracht. Dann lieber in den Freitod gehen, dachte Jochen Klepper. Jedenfalls in Offenbarung 14 wird ein solcher Dualismus, eine solche innere und äußere Spaltung nicht mehr von Gott gestattet und geduldet. Klipp und klar heißt es da, bei dieser dritten Engelbotschaft in Offenbarung 14, was du innerlich bist, das musst du auch äußerlich sein. Du kannst da nicht einen grässlichen Widerspruch machen. Nein, das duldet Gott hier nicht. Sehr hart stelle ich mir das vor für die betroffenen Familien. Ganz hart. Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Weine des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel auf Echtheit geprüft werden, so will ich das Wort quälen mal übersetzen, angesichts heiliger Engel und angesichts des Lammes, und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle zukünftigen Äonen, nicht alle Ewigkeit im Sinne von Unendlichkeit, aber wenn auch, das ist natürlich etwas Schreckliches, was hier gesagt wird, ganz schlimm, ganz schweres Gericht wird denen angedroht und da gehen viele durch den Märtyrertod. Und da bin ich sehr, sehr befriedigt, wie Gott nun mit diesen Leuten weiter umgeht. Kennen Sie die Fortsetzung der Geschichte, die ich gerade gelesen habe? Die Fortsetzung der Geschichte steht in Offenbarung 20, Vers 4. Hier ist ja wohl nicht die Gemeinde gemeint und die Märtyrer in der Gemeindezeit. Die sind ja schon dabei, wenn die Toten in Christo als Erste auferstehen. Da sind die längst schon auferstanden. Hier geht es um die der antichristlichen letzten Drangsal in den letzten 3,5 Jahren, zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, nach Daniel 9, 27. Diese Leute, die dann festgestanden haben und haben gesagt, Herr, aber meine Frau, Herr, aber meine Kinder, kein Kompromiss. Gut, Herr, ich gehe den Weg. Wunden Herzens sind sie. Vielleicht mit ihrer Familie haben sie den Tod des Schwertes erlitten als Märtyrer. Und was geschieht? In diesen 3,5 Jahren, vielleicht gegen Ende der 3,5 Jahre ist das passiert. Wenige Wochen später, wenige Monate oder 3 Jahre später sind sie wieder da. Ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, welche das Tier und sein Bild nicht anbeteten und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten königlich zusammen mit dem Messias, mit dem Christus, 1000 Jahre. In den 1000 Jahren hat nicht nur Israel eine besondere Aufgabe, sondern auch gerade die Märtyrer der letzten Zeit haben da eine besondere Aufgabe, auf Erden in diesem Reich zu erfüllen. Sie werden hier ganz besonders hervorgehoben, und Sie verstehen, wenn ich sage, das befriedigt mich tief. Wir dürfen zwar Gott nicht beurteilen nach unseren Gefühlsregungen, das ist klar, aber es befriedigt mich tief, wenn ich hier sehe, Gott lässt diese Leute einen ganz schweren Weg gehen. Ein ganz schlauer junger Mann kam ja mal zu Adolf Heller. Ich hoffe, es war nicht hier. Naja, und wenn, macht es auch nichts aus. Zu Adolf Heller kam ein junger Mann und sagte, lieber Herr Heller, also was Sie da gesagt haben von Entrückung der Gemeinde und so, ich warte mal ab. Mal sehen, ob das stimmt, was Sie da sagen. Und wenn ich dann sehe, meine Eltern werden emporgehoben zu Gott und dann werde ich mich am nächsten Tag bekehren. Da sagte Bruder Heller, armer Junge, dann wirst du einen ganz, ganz schweren Weg zu gehen haben und wirst wahrscheinlich zum Märtyrer, wenn du heute das Heil ausschlägst. Ja, aber diese Märtyrer, die gehen einen ganz furchtbaren Weg, aber Gott ist nicht ungerecht, er ist ein schneller Wiederhersteller, der sie dann einsetzt in einer besonderen Weise, um mit Christus zu herrschen und zu regieren. Andere aber. Es gibt nur wenige, wohl auch unter den Gläubigen, die sich nach Leiden sogar ausstrecken. Es gibt nur wenige. Bruder Geier sprach von den 3 Haltungen zum Leiden. A. Natürlich abweisend. Oh, bitte nur nicht. B. Passiv erduldend. Ja, Herr, wenn es dann unbedingt sein muss, dann gehe ich zum Arzt. Und drittens, aktiv, innerlich, geistlich bejahend. Herr, ich merke, dass mir das Leid, die Not zum Heile dient, von meiner Oberflächlichkeit mich befreit, mich tiefer gründet in dir und mir wird eine größere Herrlichkeit zuteil. Das haben wir jetzt eben gesehen an diesen Märtyrern. Und dieser zweite Teil von Hebräer 11 spricht von Leuten, die im Unterliegen siegen, die keine äußerlich sichtbaren, aktiven Befreiungen erleben, sondern eben keine Befreiung, tiefste Not. Sie werden nicht nur die gleiche Herrlichkeit wie die anderen bekommen, sondern eine umso größere Herrlichkeit, denn Leid schafft Herrlichkeit. Ich schließe mit Hebräer 10, 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, eure Zuversicht, eure Freimütigkeit, die eine große Belohnung hat. Amen.